Jesaja Kapitel 64, Vers 7, da heißt es, wir sind seine Hände Werk, du und ich. Wenn wir Kinder Gottes sind und mit dem Herrn wandeln und mit dem Herrn leben, wenn wir sein Volk sind, wenn wir wirklich mit Gott verbunden sind, den Bund mit dem Herrn geschlossen haben, dann sind wir seine Hände Werk, die Gottesfürchtigen, wahre Gläubige, wir sind seine Hände Werk. In Frankfurt-Oder, jetzt Sonntagabend, habe ich eine interessante Passage gehabt, oder eigentlich habe ich schon oft gelesen, aber noch nie dran gedacht oder nie ernst genommen. So, man liest es, man liest so vieles in der Bibel, Epheser Kapitel 6 von Vers 10 bis 18, aber nur den 18. Vers, den letzten Teil, da heißt es, noch ein letztes Wort, sagt Paulus, also er spricht von der ganzen Waffenrüstung, noch ein letztes Wort, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, also mit der Verbindung zum Herrn werden wir stark. Wenn diese Verbindung abgebrochen ist, so lieb und so nett, wie du auch sein magst, wenn die Verbindung vom Herrn abgebrochen bist, bist verloren. Bist wie eine Fabrik ohne Strom. Dann heißt es, lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Und dann heißt es weiter, seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Das hat mich aufgestoßen, für alle Gläubigen zu beten. Und was ist mit den Ungläubigen? Weißt du, die Ungläubigen, für die muss man beten, Herr, bekehre sie, rette sie. Heiliger Geist, zeig ihnen Jesus. Aber für die Gläubigen, die werden angefochten. Und wir sollten viel mehr, wenn wir gläubig sind, für die beten, die wackelig sind, die im Garten Gethsemane, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen. Das ist auch so. Die einfach so vor sich hindösen. Betet für alle Gläubigen, alle, die eine Verbindung mit Gott haben, aber irgendwie Wackelkontakt haben noch mit dem Herrn. Die lieben den Herrn, die wollen das Beste, aber Wackelkontakt mit dem Herrn. Betet für alle Gläubigen. Betet für die Auserwählten, also fürs Volk Gottes. Wir sollen für die beten, die in der Hand Gottes sind, die ihm beinahe durch die Finger rutschen oder ihm davonlaufen wollen. Wir sollen für die beten, die Gott harponiert hat, die Gott belegt hat, aber die Gott nicht gehorchen, dass sie ein gehorsames Herz bekommen. Und wie köstlich ist, wenn das Herz fest werde. Wir sollen für die beten, die Gott dienen. Paulus sagt, es ist nicht einfach, Gott zu dienen, es ist kein Spaziergang. Wir sollen für die beten, die Gottes Wege gehen. Betet für die Gläubigen. Und betet, die mit Gott verbunden sind. Die brauchen Gebet. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir gehen Schulter an Schulter. Die Welt liegt ja in Geburtswehen, das wissen wir ja. Und wir sollten die Gnadenstunden Gottes nicht sinnlos verstreichen lassen. Wir sollten die Augenblicke nutzen. Wir sollten beten, Herr, hilf, dass der oder die den Moment nützt, dass nicht der Feind nützt. Wenn wir nicht die Momente Gottes nützen, nützt der Feind immer die Momente. Kommt der Teufel und legt uns rein. So, die Hand Gottes, was macht sie? In der Apostelgeschichte heißt es, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Ist es nicht schön? Er tat das Herz auf. Wie macht Gott Herzen auf? Und Lydia hörte zu und Lydia glaubte und so weiter. Gott öffnet unser Verstand für sich. Also Gott offenbart sich durch sich selbst in unserem Leben. Gott öffnet Türen und Gott schließt die Türen. So, wir haben ja in Offenbarung, glaube ich, Kapitel 2, da heißt es, ich schließe zu und niemand macht auf und ich schließe auf und niemand macht zu. Wenn Gott was zuschließt, ist zugeschlossen. Gott ist der, der die Wände herbeiführt. Und du kannst manchmal für Menschen beten, die Tür ist zu. Du kannst für ein Land beten, die Tür ist zu. Warum? Und ich sage auch warum. Weil Menschen hier die Stunde Gottes Gelegenheit verpasst haben. Und dann sagt Gott, bis nächstes Mal, bis ich wieder mal vorbeikomme. Also verpasste Stunden, verpasste Gelegenheiten. Generationen. Und manchmal fragt man sich, ist das ungerecht oder was das ist? Gott hat seine Prinzipien und Gott wird nicht über seinen Schatten springen. Ich habe, als Bruder Samuel gestern da war, wir haben uns unterhalten über alles Mögliche. Es ist interessant, mit Juden sich zu unterhalten. Und da sprachen wir so fachsimpeln, würde man das vielleicht nennen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich mache so Gedanken, so Gott arbeitet nach einer Generation oder da steht es also 14 Generationen so, 14 Generationen so, 14 Generationen so und er sagt ja für unser jüdisches Denken, jetzt geht die 13. Generation zu Ende von Jesus bis jetzt. Nach der jüdischen Denkweise, also wenn man das Jahr 2000 nimmt, so geht die Generation zu Ende. Und Jesus sagt, diese Generation, die das alles erlebt und so weiter, die wird das alles erleben, wenn das Menschensohn kommen wird. Und dann kommen wir auf eine Sache. Warum durfte David das Haus Gottes nicht bauen? Gut, weil er mutwillig gesündigt hat. Das war eine Sache. Aber in der Bibel heißt es also, wenn jemand gegen Gott sündigt, gegen Gott sich auflehnt und nicht Gottes Weg geht oder unrein gelebt hat, und gibt es ja genug in der 3. Mose und so weiter, genug Anweisungen, wie und wer und so weiter. Und wenn ein Bastard da ist, also was damals unter der Bibel Bastard verstanden wurde, und da geht's von Ruth, sagte, von Ruth bis auf David. David war die 10. Generation und erst die 11. Generation darf im Tempel gehen, darf im Haus Gottes. Bis die 10. Generation ist ausgeklammert. 10 Generationen, 400 Jahre. Von der Ruth, also die Ruth war die Hur, war die Ruth, also war eine Geschichte, die nicht ganz koscher war. Und von Ruth 10 Generationen bis zu David. Gott ist so genau. Und wir dürfen mit Gott nicht spielen. Deshalb auch die Hand Gottes, die ist lieb. Wenn wir lieb zu ihm sind. Gott hat den David lieb gehabt. Gott hat ihn zu ihm König gemacht. Aber er musste das in Kauf nehmen. Du darfst das nicht. Es sind noch ein paar andere Gedanken, aber passt nicht zum Thema. Gott ist, der das Herz auftut. Und Gott ist, der die Wende herbeiführt. Jetzt fängt bei den Juden Purimfest an. Also wir kennen ja von der Esther, meine Frau hat ja darüber gesprochen, was gut oder schlecht war oder so. Das lassen wir dahingestellt. Aber du siehst, der Mardochai hat der Haman hat für den Mardochai den Galgen gebaut. Und was ist passiert? An dem Galgen hängt er selber. Und warum? Weil Gott kann Dinge über Nacht verändern. Gott kann Politik über Nacht verändern. Gott kann Strömungen oder Zeitgeist und so weiter über Nacht verändern. Das ist für Gott kein Problem. Da, wo er den Mardochai aufhängen wollte, hing er nachher selbst mit seinen Söhnen. Wenn Gott handelt, fallen alle, die in den Graben, in die Grube, wo sie gegraben haben, wenn Gott handelt. Ich denke nur, Daniel wurde von seinen Freunden oder Mitarbeitern, Kollegen oder anderen Ministern in die Grube gelockt und in die Grube geworfen, Löwengrube gebracht. Und was passiert noch? Ehe die Grube, den Boden der Grube erreichten, wurden sie von den Löwen selbst zermalmt. Also Gott macht die Wende. Gottes Hand wirkt Wunder, erstaunliche Wunder, grausige Wunder auf der anderen Seite auch. Das sagst, mein Gott, bist du noch ein gnädiger Gott? Bist du ein barmherziger Gott? Gottes Hand, wir erkennen einfach am Wirken. Für die Gläubigen ist die Hand Gottes gut. Für die Ungläubigen ist es schrecklich. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, mein Thema ist ja heute sowieso der Mensch in der Hand Gottes. Wenn du nicht würdig bist und du fällst in die Hand Gottes, dann wirst du durcheinander gewirbelt. Dann tobt der Sturm, dann tobt ein Orkan. Gottes Hand tröstet die Kinder Gottes. Jesaja Kapitel 66, Vers 14. Und da wird man erkennen, die Hand des Herrn. Die Hand des Herrn erkennst du ganz, ganz schnell. Weißt du, da bist du machtlos, den Dingen. Du bist ausgeliefert. Kannst dich sträuben, kannst schimpfen. Es ist genauso, als wenn du deinen Finger in eine Stromdose steckst und kriegst einen Schlag. Bist ohnmächtig. Das geht durch dich durch, ob du es willst oder nicht. Kannst noch sagen, mir passiert nichts. Es sei denn, du hast Gummistiefel an. Aber es passiert was. Und das ist, wenn du mit Gott zu tun bekommst, schon mit den kleinen Fingern, da blitzt es und donnert es. Aber wenn du würdig bist, wirst du genauso verwandelt, teilhaftig der göttlichen Natur. Ein Arzt kann dir und mir und uns helfen, uns heilen, wenn wir dem Arzt vertrauen. Oder? Ich denke, Vertrauen ist so wichtig. Ein Seelsorger kann einem helfen, wenn man einem vertraut. Ein Prediger kann einen motivieren, wenn man ihm vertraut. Ein Gott kann uns nur dienen, egal welcher Gott jetzt, auch ein Götze, wenn wir dem vertrauen. Auch der Teufel dient uns, wenn wir dem vertrauen. Deshalb, wem vertraust du? Elias sagt, er wählt, wem ihr dienen wollt, Gott oder Baal. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Ob die Götter oder die Götzen einem helfen oder nicht, das ist dahingestellt. Aber wenn du glaubst, nach deinem Glauben soll es geschehen. Also wenn du einem Arzt vertraust, der wird dir helfen, egal wenn er nur ein Stümpler ist. Und da gibt es einen Arzt, da gab es mal Prozesse bei uns in Deutschland, der hat nicht einmal Arzt studiert. Der wollte gerne Arzt werden. und Arzt sein und hat ohne Studium groß und ohne Diplom und ohne irgendwelche Vollmachten hat er Leute operiert und die Leute sind alle gesund geworden, weil die Leute ihm vertraut haben. Er hat gesegnete Hände gehabt. Wenn Gott an uns handelt, wenn er den kleinen Finger so zu uns ausstreckt, fangen wir an zu grünen, zu blühen. Da gehen wir auf. Da sprießen wir, da genesen wir, wenn er uns nur mit dem kleinen Finger berührt. Wenn Gott dich erlöst aus der Hand des Bösen, da bist du erlöst für den Rest deines Lebens. Du bist erlöst von den Tyrannen, von den boshaften Menschen, von den Mächtigen. Du bist rausgerissen. Um dich ist eine Mauer. Wenn Gott für dich kämpft, Gott muss nur so sagen, das spurt schon alles. 2. Mose Kapitel 15, Vers 6. Deine Rechte tut große Wunder. Ich habe eine Predigt, wenn ihr von den Händen Gottes eine Predigt hören wollt. Weißt du, wir hören so viele Predigten, die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn, die Rechte des Herrn und so weiter. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich möchte auch mal von der linken Hand was finden in der Bibel. Steht nichts von der linken Hand in der Bibel? Du, ich hab so viel von der linken Hand gehört und gefunden in der Bibel. Die linke Hand straft und züchtigt. Also Gott ist ein Linkshänder. Straft und züchtigt. Aber die rechte Hand, was möchtest du lieber, die linke oder die rechte? Ich denke, wir die Rechte. Weißt du, die andere. Aber da lese ich in der Bibel, welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Ist das normal? Gehört das zum christlichen Leben? Dass welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt. Also entweder zack oder zack. Was möchtest du? Und ich finde, die Hand Gottes ist so. Ich weiß nicht, wenn du einen guten Vater gehabt hast, ein guter Vater hat es immer meistens so gemacht, zuerst mit der linken und dann komm mal hier, hab mich lieb. Und dann legt dir die Hand um, drückt dich, gibt dir einen Kuss und sagt, du bist mein Kind. Weißt du, das hat mir mehr wehgetan, dich zu strafen und zu züchtigen, als dir selber die Schläge ausgemacht haben. Mir hat es mehr wehgetan. So, das ist, also mit der linken Hand, die versteckt Gott lieber. Mit der linken Hand will er nichts zu tun haben. Nach Möglichkeit möchte er uns die linke Hand gar nicht zeigen. Aber manchmal bleibt nichts anderes übrig. Manchmal muss er mit beiden Händen anpacken und uns das rausziehen und erretten. Okay, die Rechte des Herrn. Psalm 63, Vers 9. Er hält mich. Psalm 118, Vers 15. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das habe ich euch gesagt. Dann Offenbarung Kapitel 1, Vers 16. Und jetzt guck mal die Gemeinde. Und dann sehe ich die Gemeinde, bei der Gemeinde ist, die Gemeinde hat eine ganz andere Ausgangsbasis als das Alte Testament. Deshalb, du solltest nicht immer das Alte Testament lesen. Für uns als Gläubige ist das Neue Testament maßgebend, nicht das Alte Testament. Und deshalb im Neuen Testament heißt es, und in seinen Händen, Offenbarung 1, 16, da heißt es, in seinen Händen hält er, und in der rechten Hand hält er die Sterne. Und überleg einmal, was müssen das für Hände sein, die den Stern halten können? Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Pluto und Neptun und wie sie alle heißen, blum. Er hält die Sterne. Damals hat man 7 Sterne gekannt, heute kennen wir 9 Planeten. 9 Planeten, er hält diese Planeten in seiner Hand. Ist das nicht ein gewaltiger Gott, gewaltiger Heiland? Das ganze Sonnensystem, und wenn dieser Gott das Sonnensystem halten kann, kann er dich und mich als Staubkörnchen wenigstens unter seinem Nagel festhalten. Und ich möchte mich lieber unter seinem Nagel festkrallen. Wenn er schon die Planeten hält, dann hält er dich. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 gehen wir weiter. Er legte seine rechte Hand auf mich. Ist das nicht schön? Der Heiland legte auf Johannes damals auf der Insel Patmos zusammengeschlagen, geschunden, im Pech getaucht, zum Trocknen aufgehängt dort auf der Insel Patmos. Er legte seine Hand auf mich. Diese starke Hand, die den Kosmos hält, die Sterne hält, die Planeten hält. Die ganzen Gravitationskräfte, von seiner Hand gehen die Gravitationskräfte aus. Und er muss nur so machen und er fällt alles wieder in sich zusammen, wie ein Kartenhaus. So, er hält alles. Diese Hand legte er auf Johannes, seine rechte Hand, diese kosmische Kraft, ruht plötzlich auf die Gläubigen. War das eine gewaltige Berührung? Geschwister, wenn wir von Gott berührt werden, Kosmische Kräfte ruhen auf unserem Leben. Lasst uns mal das so festhalten. Gewaltige Kräfte. Kräfte, die das Universum festhalten. Deshalb konnte der Josua in der Bibel sagen, Sonne, sei still. Warum? Weil in ihm die Kraft Jesu, die Kraft des Allmächtigen wirksam war. Wenn die Kraft Gottes in uns ist, können wir Stürme bändigen. Können wir Dämonen bändigen. Diese kosmische Kräfte. Die Hand muss auf unserem Leben ruhen. Die Hand des Herrn kaum auf mich. Ohne diese Berührung liegen wir wie tot am Boden, sind regungslos, unbrauchbar, sinnlos, hohl und leer. Er sagte zu Johannes, fürchte dich nicht, Offenbarung 1,17. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Dieser berührt dich und mich, diese Hand. Und deshalb mit dieser Hand kannst du nicht einfach spielen. Du musst vorstellen, das ist die Hand, die das gesamte Kosmos, nicht nur Sonnensystem, darüber gibt es auch noch andere Welten. Diese Hand der Ewigkeit liegt auf uns. Diese Hand nimmt über mein Leben, deckt alles zu. Und wenn diese Hand über mein Leben, über dein Leben ist, da ist kein Platz für Furcht mehr da. Da ist kein Platz für Unsicherheit, da ist kein Platz mehr für Ohnmacht. Diese Hand, mit seiner hohlen Hand misst er das Meer. Weißt du, Gott schöpft die Ozeane so. Da muss nur ein bisschen berühren und da braust das Meer. Er muss nur ein bisschen die Hand bewegen. 2. Mose 15, Vers 6, das Lied des Moses. Herr, deine rechte Hand ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine rechte Hand hat den Feind geschlagen. Eigentlich heißt es dort richtig übersetzt, in Stücke geschlagen. Deine rechte Hand hat den Feind in Stücke geschlagen, dem Feind eine Niederlage beigefügt. Die rechte Hand. Du und ich, wir sind ohnmächtig, aber seine Hand. Leg deine Hand in seine Hand. Das kleine, schwache Baby darf seine Hand in die starke Hand Gottes legen. Einmal gibt die Hand Gottes einem Sieg. Und das ist die eine Seite. Ich habe euch gesagt, wenn Gott wirkt, ist es immer doppelseitig. Der eine wird gesegnet und der andere wird verflucht. Petrus wurde durch die Macht des Engels aus dem Gefängnis rausgeholt und derselbe Engel, der Petrus befreite, geht zum Herodes und schlägt ihn auf den Bauch, der verfault am lebendigen Leib. Stinkt, keiner will mit ihm was zu tun haben. Derselbe Engel, denn die Engel machen immer ein vollkommenes Werk. Und die Hand Gottes macht auch immer, was es tut, vollkommen. Der Rechte des Herrn behält den Sieg. Salomo betet im 1. Könige 8, Vers 57. Ich gehe mal so die Handbibelstellen durch, was über die Hand, was in der Bibel ist. Aber so, dass wir das auch gebrauchen können. Salomo betet, einmal 1. Könige 8, Vers 57, zieh deine Hand nicht von uns weg. Zieh deine Hand nicht von uns weg. Er weiß ganz genau, was passiert, wenn Gott von einem Menschenleben seine Hand zurückzieht. Chaos ist perfekt. Mord und Totschlag, Kriege, Pestilenz. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, er weiß ganz, er hat es miterlebt, was mit König Saul passierte. Ja, mit König Saul. Der Geist des Herrn ist von ihm gewichen. Gott ist von ihm gewichen. Was dann passierte, da gibt es keinen Schutzgeist mehr. Keine Hilfe, da muss man zu der Hexe laufen. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, ist Niederlage vorprogrammiert. Wenn Gott seine Hand über unser Leben hat, ist Sieg über unser Leben vorprogrammiert. Also wenn der seine Hand zurückzieht, sind Niederlagen vorprogrammiert. Versagen, Ausbeutung, Überfall, Gefangenschaft, Abhängigkeit oder was es auch noch immer sein mag. Alles ist über unser Leben vorprogrammiert, wenn er seine Hand das Negative wirkt. Deshalb Segen oder Fluch hat nichts mit irgendwelchen Sprüchen zu tun. Ist die Hand Gottes mit einem oder ist die Hand Gottes nicht mit einem? Wenn die segnende Hand Gottes mit einem ist, dann kann die Wüste blühen und blüht auch. Ist die Hand Gottes aber nicht mit einem, kannst du im Paradies wohnen und verhungerst. Oder sogar verhungerst vom vollen Kühlschrank. Also nützt alles nichts. Zieh deine Hand nicht von uns weg. Das ist nicht gut für uns. Das bringt nur Unglück und Katastrophe. Gottes starken, mächtigen Hände. Du solltest mal von ihm träumen. Gottes Hand. In 2. Könige Kapitel 3, Vers 15, da kam die Hand des Herrn auf ihn. Wann kommt die Hand des Herrn auf einem? Wenn du Anbetung machst, wenn du Gott lobst und preist. Wir lesen das in 2. Könige 3, Vers 15. Also es bringt mir ein Spielmann. damit die Veränderung kommt und damit Gott prophetisches Reden schenkt, damit der Geist Gottes wirkt, bringt mir ein Spielmann, bringt Anbetung her. Und da, als er anfing zu spielen, kam die Hand des Herrn, nicht der Geist des Herrn, sondern die Hand des Herrn über den Propheten, und er fing an, durch Inspiration zu reden. Wir können Hesekiel Kapitel 1, Vers 3, Hesekiel Kapitel 8, Vers 1 und Hesekiel 13, Vers 9 auch lesen. Also, die Hand des Herrn kam über mich. Die Hand des Herrn kam zu mir. Die Hand des Herrn berührte mich. Also, und dann konnte der Prophet erst weissagen, wenn Gottes Hand uns berührt, du dann, dann vibrierst du. Dann gehst du, dann bist du nicht mehr zu bremsen, dann bist du nicht mehr zu halten, wenn die Hand Gottes einen berührt. Das heißt also, jemand pusht dich von hinten. Jemand drängt dich, jemand führt dich, jemand treibt dich. Da ist der Sieg sicher, da hast du Vorteile, nur noch Vorteile, egal was passiert, bringt die Hand Gottes, bringt Erfolg, bringt Fortschritte, bringt Wachstum, die Hand Gottes. Und erledigt das, was du sonst nie erledigen könntest, das macht die Hand Gottes. Vollende das. In Römer Kapitel 2, Vers 15, nein, in Richter Kapitel 2, Vers 15, Richter 2, Vers 15, da heißt es, die Hand des Herrn war wider sie, gegen die Philister. Die Hand des Herrn war wider sie. Weißt du, du solltest aufpassen, mit wem du zu tun hast. Vielleicht hast du Leute in deinem Leben, in deiner Umgebung, gegen die Hand des Herrn ist. Dann bist du ein Kämpfer, der gegen Gott kämpft. Wenn du gegen jemanden kämpfst, gegen die Hand des Herrn ist. Wenn du den hilfst, bringst du dich selbst ins Unglück, ins Verderben. Wenn du Menschen unterstützt, gegen die Hand des Herrn ist. Die Philister. Die Hand des Herrn war gegen die Philister. 1. Samuel Kapitel 7, Vers 13. Und in 1. Samuel 11 lesen wir, die Hand des Herrn machte ihnen sehr große Schrecken. Also Menschen, die sehr ängstlich sind, die sind irgendwo bei der Hand Gottes daneben. Wenn die Hand, weißt du, die Hand, du siehst die Hand Gottes, du weißt, der Herr ist da, du weißt, der Herr liebt mich, aber du schaust daneben raus. Und das macht dich Schrecken, das macht dir Angst, das macht dir Kummer, das macht dir Sorge. Gottes Hand, der Mensch in der Hand Gottes, das ist mein Thema. Die Hand, dieselbe Hand, die pflanzt, die reißt auch aus. Plötzlich gibt Gott jemand in die Hände der Feinde, liefert dem Unverstand aus, da machst du eine Dummheit, wolltest gar nicht, hast gar nicht dran gedacht, oder langst ins Fettnäpfchen, stolperst über Maulwurfhügel. Weißt du, da muss nur eine Kleinigkeit, wenn Gott uns nicht hält. Die Bibel sagt, wenn Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Plötzlich kriegst du ein Problem nach dem anderen, wenn Gott nicht mitmacht. Gottes Hand kann über einen sehr stark sein. Ich habe vorhin gesagt, die Bibelstelle ist Hesekiel Kapitel 1, Vers 3. Da selbst kam die Hand des Herrn über ihn. Weißt du, dann kannst du zu dem toten Gebeinen sprechen. Solange die Hand Gottes nicht über dir ist, halt's Maul. Sei still, du hast nichts zu sagen. Es wird auch nichts funktionieren. Aber wenn die Hand des Herrn über einen ist und du spürst, die Salbung ist über deinem Leben, die Kraft Gottes ist über deinem Leben, dann kannst du zu den toten Gebeinen sprechen. Knochen, kommt her. Unterknochen, Oberknochen, Hüftknochen, Wirbel für Wirbel, Armknochen, Schädel und dann weiß und so weiter. Wenn die Hand Gottes über einen kommt, kannst du erst prophetisch reden. Und wir sollten so lange warten, bis die Hand Gottes über einen kommt. So lange spielen. Klavier spielen, so lang musizieren, so lang singen, so lang jubeln, so lang Gott anbeten, bis die Hand des Herrn da ist, bis der Herr seine Hand bewegt. Und erst wenn der Herr seine Hand bewegt, was haben die Apostel gebetet? Erfüllt vom Heiligen Geist, wurden ausgepeitscht. Sie kamen dann zu den Ihrigen zurück und sie beteten und sagten, Herr, recke deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Recke deine Hand aus. Gott muss nur seine Hand ausrecken. Und von jedem Finger Gottes geht Kraft aus. Recke deine Hand aus. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Und wir müssen Gott darum bitten und ringen, Herr, recke deine Hand aus über Deutschland. Recke deine Hand aus über Berlin. Recke deine Hand aus über die Ungläubigen. Lass Zeichen und Wunder geschehen, dass sie endlich kapieren und merken, es ist später, als sie denken. Und dass wir kurz vor dem Abgrund stehen. Die Welt geht vor die Hunde, wenn nicht ein Wunder geschieht. Wenn Gott nicht sagt, stopp, bis hierher, da sollen sich eure starken Wellen legen. Gottes Hand. Schau dich selber an. Schau mal deinen Nachbar an oder Nachbarin. Was hat die Hand Gottes aus so lehmklos gemacht? Jeder von uns, wir sind nichts anderes wie Schleimsuppe und Lehm und Mörtel. Und was Gott aus diesem Mörtel gemacht hat, ist das nicht schön? Gott hat wunderbar gemacht, Händchen, Fingerchen. Und bis ins Detail hat er wunderbar geplant. Hat er uns nicht wunderbar gemacht? Und das alles aus dem Lehmklotz, Klumpen. Aus dem Lehmklumpen. Hat uns wunderbar gemacht. Und sie haben ihr nicht gehorcht, aber das ist egal, das ist eine andere Sache. Gott lässt viel zu. Seine Hand ist großzügig. Er hat eine offene Hand. Er segnet, über Bitten und Verstehen gibt er, wenn er sieht, naja, guck mal, die wissen es doch nicht besser. Und gibt und so weiter. Aber irgendwo sagt er, hier reicht es. Gott hat sehr viel zu geben. Das ist die eine Seite. Aber Gott kann mit einem Schlag alles wegnehmen. Denk jetzt an Kanaan, an Palästina. Das Land ist wüst. Und das Land bleibt wüst. Und was die Leute machen, die Juden, die jetzt zurückgekommen sind, die haben das Land verdorben. Die haben zwar Sachen ins Land gebracht, die eigentlich dort gar nicht wachsen. Weißt du, das ist sein Land. Und Gott wird die Leute, Martin Buber hat gesagt, die Juden sind mit einem falschen Fuß in die Weltgeschichte zurückgekommen. Weißt du, Gott bringt die Israeliten nach Hause. Nicht Herzl und nicht die Zionisten und nicht irgendwelche Geschäftsleute oder irgendwelche Politiker. Gott bringt sein Volk nach Hause. Gott tat der Gemeinde hinzu und Gott nahm der Gemeinde hinweg. Es ist Gott. Nicht du und nicht ich. Er ist der Baumeister. Wir möchten gerne einen Turm bauen. Aber Gott will einen Tempel. Er ist es. Die Hand Gottes nimmt und gibt. Beides. Weißt du, beides sind die Wirkung Gottes. Der Mensch in der Hand Gottes. Was keine Frucht bringt, schneidet er ab. Gehört auch dazu. Löscht er aus, radiert er aus. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn Gott merkt, also das ist nichts. Also hier habe ich mich getäuscht. Kann sein, kannst du zutrauen, dass Gott sich täuscht? Du schüttelst mit dem Kopf. Aber ich sage euch, und wir lesen mal 1. Mose 6, und Gott gereute, dass er die Menschen gemacht hat. Gott gereute. Gott hat gesagt, also ich hätte am liebsten die gar nicht gemacht. Gott reute, dass er Menschen gemacht hat. Warum? Die Leute ließen sich von ihm nichts mehr sagen. Die haben sich über ihn hinweg entwickelt. Die haben Gott ignoriert. Die haben Gott ausgeschaltet und der Teufel tat noch sein Übriges dazu mit seinem Geisteswesen. Und Gott gereute, dass er die Menschen gemacht hat. Ich war entsetzt, als ich das gelesen habe. Weißt du, das kommt bei unseren modernen Übersetzungen nicht so raus, aber der alte Martin Luther, der schreibt noch, und Gott gereute. Gott bereute. Wie konnte ich Menschen machen? Warum? Weil Gott auf unsere Zusammenarbeit angewiesen ist. Und als ich so über die Götter nachdachte, weißt du, die ganzen griechischen Götter, die kamen auf diese Erde, das ist der Teufel, das ist der gefallene Teufel, Luzifer. Und die ganzen griechischen Götter, weißt du, die waren noch Götter, mächtige, gewaltige, Riesen gab es, lesen wir. Und dann sehen wir, wo das hinkommt, der Mensch, Antichrist, der falsche Prophet. Und wenn Gott jetzt nicht irgendwann mal Stopp sagt, dann sind wir alle geklont. Deine Kinder, die nächste, übernächste Generation, die sind alles nur noch Geklonte. Alles nur noch in Uniform. Lauter Mollys, oder wie hieß dieses Schaf, doch? Dolly. Das sind lauter Dollys dann nachher. Geklonte. Aber das wird der Teufel fertig bringen. Deshalb, Gott erlaubt Dinge in unserem Leben. Er gibt und er nimmt. Jetzt, Gott gereute. Ich möchte, dass du nicht denkst, jetzt, das ist nicht wahr. Gott weiß. Aber weil Gott alles weiß, er überlässt immer noch dem Menschen den freien Willen. Du kannst Gott Nein sagen oder du kannst Gott Ja sagen. Es liegt an deiner Macht, Gott abzusagen oder Gott zuzustimmen. Jesaja 45, Vers 6. Wehe dem, der mit dem Schöpfer hadert. Oder seinem Schöpfer Vorwürfe macht. Spricht der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder kann ein Tongefäß zu seinem Schöpfer sagen, was machst du hier aus mir? oder mach dies und jenes aus mir. Kann der Ton oder die Scherbe oder der Tonklumpen dem, der ihn formt, Befehle erteilen, ihn fragen, was machst du mit mir? Oder, Meister, du hast ungeschickte Hände. Kann das ein Töpfer, ein Ton zum Töpfer sagen? Wir sind in seiner Hand. Aber wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wenn du geschmeidig bist und dich fügst dem Töpfer, weißt du, der Töpfer wird so was Wunderbares aus dir machen. Aber wenn der merkt, dass du dich nicht fügst, macht er aus dir einen Nachttopf. Ja, es steht in der Bibel, Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Ich weiß nicht, ob ein Nachttopf ein Gefäß zur Ehre ist. Jeder von uns möchte eine Blumenvase, so schön geschnörgelt und mit Kurven reich und schön. Aber weißt du, das muss ich auch fügen. Ja, weißt du, vergessen wir Nachttopf, Blumentopf. Aber was ist das, so ein Tontopf? Gott möchte was Wertvolles aus uns machen. Was wunderbar, dass wir auf dem Thron stehen, dass wir in der Herrlichkeit Gottes mit Juwelen bespickt werden sogar noch. Das möchte Gott aus uns machen, ein Gefäß zu ehren, wo alle gucken und sagen, guck mal, das ist so eine alte, schöne chinesische Vase. Jahrhunderte überdauert, künstlerisch bemalt, Meißner Porzellan. Gottes Hand kann ein Gefäß zur Ehre oder zur Unehre machen. Auch so ein Nachttopf. Stell dir mal vor, wenn er diesen Nachttopf nimmt und mit wunderbaren Blumen dekoriert und mit wunderbarem Inhalt schmückt. Weißt du, nicht das Gefäß ist allein ausschlaggebend, sondern was wird der Inhalt sein? Was wird der Inhalt sein? Du kannst ein ganz billiger Topf sein, aber der Inhalt voller Herrlichkeit. Ich denke jetzt, guck mal hier, das ist auch so ein ganz einfacher Topf, aber wunderbar gesteckt. Wunderbar gesteckt. Ein einfacher Topf. Es könnte auch ein Nachttopf sein. Aber wunderbar gesteckt. Und genau das ist, wer hat uns geschmückt, wer hat uns gesteckt, wer hat uns dekoriert? Die Dekoration, der Inhalt ist es, auf das es ankommt. Nicht nur, also das ist so Manufakturherstellung, so Massenherstellung. Weißt du, aber der Inhalt ist es. Was ist der Inhalt deines Lebens? Weißt du, der Meister, er will uns nicht nur formen, der will uns auch füllen. Und auch das gehört dazu, was kommt in mein Leben rein? Ich soll nicht nur ein Gefäß sein, sondern auch, stell dir mal vor, wenn da Diamanten drin sind, Schätze, Edelsteine, dann ist die Blechbüchse sogar unbezahlbar. Sogar eine Blechbüchse. Gott ist der Töpfer, denn wir sind der Ton. Und er macht Gefäß nach seinem Willen, nach seinem Plan, zu seiner Ehre. Und jetzt geht es darum, dass wir viel Platz für Gott haben in unserem Leben. In Jeremia 18, Vers 1 und folgende Verse, da sagt Gott, geh in des Töpfers Haus. Und dort soll der Prophet etwas lernen. Was macht Gott mit missratenen Gotteskinder? Gibt es die? Du nickst mit dem Kopf. Gibt es missratene Gotteskinder? Gotteskinder, die gut angefangen haben. Gotteskinder, die Feuer und Flamme waren, die lau und träge geworden sind, die abgefallen sind, die in die Welt gegangen sind. Was macht Gott mit missratene Gotteskinder? Weißt du, wir würden gerne die Leute abschreiben für alle Ewigkeit. Verloren. Lies diese Geschichte. Hier, was habe ich gesagt? Jeremia 18. Was macht Gott mit missratenen Gotteskindern? Jetzt pass auf. Der Schmeister nimmt es von der Drehscheibe, solange du noch nicht gebrannt bist. Es geht noch, weil solange du noch nicht in der Ewigkeit bist, solange du noch nicht gestorben bist, ist für dich immer noch schon. Solange Atem in dir ist, hast du immer noch Gnade. Dann wirfst du dich auf diesen Lehmhaufen und was macht er? Fängt an zu kneten. Geschwister, es reicht schon, wenn der Masseur dich knetet. Aber stell mal vor, wenn Gott dich anfängt zu kneten, wow, dann singst du Halleluja. Aber in den höchsten Tönen, wenn Gott so anfängt zu kneten und er versucht uns wieder geschmeidig, flüssig zu machen, dann kommt noch ein bisschen Wasser drauf, wieder neu geknetet und dann kommst du neu auf die Tonscheibe wieder. Also du gehst nicht verloren. Du darfst nicht glauben, wenn du einmal mal einen Fehler gemacht hast, mal einen Bock geschossen hast, dann bist du bei Gott abgeschrieben. Gott macht das nicht. Nein, du kommst nochmals im Pott rein. und du wirst nochmals geknetet. Oh, ich habe mir so richtig bildlich vorgestellt heute, wie Gott knetet. Neue Knete. Natürlich wird manches ein bisschen anders rauskommen. Wird nicht mehr das sein, aber ich mache mir keine Sorgen. Weißt du, Gott macht immer das Beste noch aus unserem Leben. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Vielleicht hat der Herr dich, vielleicht hast du es nötig gehabt, dass du nochmals in diese Knete zusammen reinkommst und nochmals durchgeknetet wirst. Weil das erste Mal, da waren noch paar Steinchen drin. Da waren noch ein paar Kieselsteine drin. Da war noch was Hartes drin, was noch nicht aufgegangen ist, was noch nicht aufgelöst ist, was sich noch nicht verändert hat, noch nicht so angepasst hat. Und der Meister hat plötzlich gespürt, Mensch, ich habe meinen Finger da drin geschnitten sogar in dem. Habe mich sogar verletzt an dem. Und dann kommst du nochmals dran. Gott weiß es. Denn er möchte uns vollkommen machen. Gott knetet und knetet und knetet. Gott gefällt es zu kneten. Also er hat Spaß daran, glaube ich. Ist eine Handlung der Körpersprache des Kneten. Weißt du, und wenn Gott an einem an, deshalb, ich bin froh, dass wir Heilungsgottesdienste haben. Aber weißt du, manchmal ist das nötig, dieses Kneten. Wenn der Pastor dir was sagt, glaubst du nicht, der erzählt Unsinn. Aber wenn plötzlich der Körper, da sticht's und dort sticht's und da sticht's. Und dann sagt der Arzt, hören Sie auf zu rauchen. Oder dann sagt er, nicht so viel essen. Oder dann sagt er, machen Sie mehr Sport. Verstehst? Wenn ich das sagen würde, der ist fleischlich. Aber wenn der Arzt dann sagt, und wir hören oft nicht auf Gott und auf das Wort Gottes, müssen wir halt die anderen Doktoren hören. Und das ist Kneten. Körpersprache. Kneten ist eine reine Körpersprache. Also was macht Gott mit missratenen Gotteskindern? Er knetet. Dann zieht er den Hals lang, die Beine lang und dann streckt er, kommt auf dem Streckgerät. Ja, da wirst gestreckt. Da wirst geschüttelt. Und dann kommst du, dann verschreibt er dir Fastenkur. Wenn ich das verschreiben würde, der ist gesetzlich. Aber wenn Gott verschreibt, weißt du, Gott verdirbt einem sogar den Appetit manchmal. Auch das gehört, die Wirkungsweise, wie Gott einen knetet. In aller Liebe. Eigentlich sollten wir sagen, mehr Herr. Aber nee. Das geht nicht. Okay. Wenn Gott anfängt zu kneten, da streichelt er uns nicht. Nein, das sind keine Streicheleinheiten. Das ist sehr hart. 2. Chroniker, Kapitel 30, Vers 6, Vers 11 bis 12. Nur ein paar so Verse. Alle, die von Gott weichen, also die Gott aus der Schule laufen, was wartet auf sie? Ein Gericht. Schreckliches Gericht sogar. Und was passierte hier mit den Israeliten? Sie gerieten in Gefangenschaft und so weiter. Und da heißt es, von denen, die abweichen, von Gottes Spur abweichen. Gott zeichnet uns den Weg und sagt, den Weg musst du gehen. Er gibt uns die Route, die wir fahren müssen für unser Leben, die wir gehen müssen. Das kann ich mir nicht raussuchen, das kannst du dir nicht raussuchen. Er legt es mit seiner Hand fest. Das ist es. Weil sie untreu geworden waren, deshalb hat er sie zu einem abschreckenden Beispiel für alle werden lassen. 2. Chroniker 30. Seid nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren. Kommt zu seinem Tempel, unterstellt euch Gott. Dient dem Herrn, eurem Gott. Dann wird er seinen Zorn von euch abwenden. Dann geht es euch den anderen gut. Die Boten gingen von einer Stadt zur anderen. Überall lachte man sie aus und verspottete sie. Nur einige von Asur, Manasse und Sebulon gingen in sich. In Juda bewirkte der Herr, dass alle einmütig dem Aufruf folgten. Also Gott redet, Gott handelt und nur ein paar reagieren drauf. Ein paar. Gott wirkte und bei manchen hat er nichts mehr bewirkt. Nichts mehr bewirken können. Die musste er dahin geben. Die musste er vertreiben, zerstreuen in alle Himmelsrichtungen. Man kann auch aus der Hand Gottes fallen. Zeitlang habe ich gepredigt, niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Und ich habe selber geglaubt sogar, wo ich meine Meinung oder meine Erkenntnis korrigiere, ist, ich habe lange Zeit geglaubt, ja, nicht einmal ich kann mich aus der Hand Gottes lösen oder reißen. Also wenn es das niemand ist, gilt auch für mich. Und ich habe festgestellt, nein. Wenn ich Nein sage zu Gott, dann falle ich wohl aus seiner Hand. Und das ist mir im Laufe der Jahre klarer und deutlicher geworden. Also niemand, kein Mensch kann mich von der Liebe Gottes trennen. Kein Teufel, keine Krankheit, kein Dämon, keine Macht, kein Fürst, keine Gewalt. Aber ich kann sagen, danke. Ich kann sagen, danke. Nur ich habe die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Es liegt in meiner Macht. Dieses Niemand gilt für die anderen, nicht für mich. Deshalb, Geschwister, lasst uns nachdenken, lasst uns nicht leicht fallen. Ja, niemand, mir kann nichts passieren. Ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden, wo Darbisten und Baptisten zusammen waren. Einen Sonntag waren die Darbisten und einen Sonntag waren die Baptisten dran zu predigen. So sind beide gleiche Richtung. Und die Darbisten glauben an die strikte Vorherbestimmung und einmal gerettet, immer gerettet. Dann gibt ein Bruder Zeugnis, der hat irgendwo was geklaut, Kirschen oder Obst abgemacht beim Nachbar. Und ist vom Baum runtergefallen, gibt Zeugnis und sagt, Geschwister, stellt euch vor, ich bin von der Leiter runtergefallen und ich wäre heute beinahe im Himmel gewesen. War nicht auf dem Weg der Gerechtigkeit, war eigentlich ein Dieb, war beim Stehlen oder was ihm nicht gehört, sich anzueignen und ist von der Leiter runtergefallen. Und stell mal vor, wenn du vom Baum fällst als Dieb, wo landest du? Im Himmel, was? In die Hölle. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen. Wir lachen so. Ich habe einen lieben Bruder mal gehabt, auf einer Konferenz mitgenommen, bei der Hippie-Zeit noch Bewegung, bei der Hippie-Bewegung. Wir haben ihn mitgebracht zur Konferenz, war sehr groß, dann hat man von Weitem gesehen. Und was war die ganze Konferenz? War er nicht in der Konferenz da. Aber dann, als das fertig war, hat er gesehen, die Leute fahren nach Hause, ist er gekommen. Dann sage ich, ja Bruder, wo warst du? Oh, ich habe eine ganz gesegnete Zeit gehabt. Und das war draußen, da im Remstal. Weißt du, ich war auf dem Kirschbaum. Ich habe noch nie so viel Kirschen in meinem Leben gegessen wie da. Er war beim Stehlen und hat eine gesegnete Zeit gehabt. Wie kannst du eine gesegnete Zeit haben, wenn du beim Stehlen bist? Also du siehst Missverständnisse, Verdrehungen, Verzerrungen des Wortes Gottes. Gott kann dich nicht und niemals segnen, wenn du nicht seinen Weg gehst. Also mindestens sein Wort solltest du beherzigen. Auch wenn du nicht immer perfekt bist, auch wenn du schläfst, wie die Apostel dort im Garten Gethsemane. Gott geht uns schon nach und gibt nach. Also wenigstens ehrlich sein. Gott öffnet und Gott verschließt. Ich denke nur an den Pharao. Und weißt du, Gott kriegt beim Kneten noch, Gott kriegt einen weich. Pharao ist weich geworden. Also wirklich, der Mann hat ein gutes Herz gehabt. Als das dann so richtig dick hagelte, ja, betet bitte für mich, bitte. Und sagt, es wird alles gut werden. Der Hagel ist vorbei, die Finsternis ist vorbei, die Frösche sind weg, die Stechmücken sind abgeflogen oder verflogen. Alles vergessen. Also siehst immer, 9 oder 10 Mal geht es rauf und runter. Immer wieder. Er wird weich und dann verstockt er sich wieder. Und Gott verstockt. Und warum hat Gott das Herz von Pharao verstockt? Dieser allmächtige Gott. Damit ich an ihm meine Macht erweise. Gott will an Menschen, an dir und an mir seine Macht erweisen. Und er kann nicht anders seine Macht erweisen, als einen öffnen und verschließen. Die Poren öffnen, die Poren verschließen. Der stockte, der empfang in kurzer Zeit etwas, Halleluja, oh Glory, Herr, wir machen alles. Und 3 Tage später ist nichts mehr da von dem. Wunderbar gläubig und dann wieder zurück in Sturheit. Im alten Trott. Dann setzen sie wieder ihren Kopf durch, bis der Herr wieder so eins drauf gibt oder wieder anfängt zu kneten. Oh Gott, ja, ich werde es tun, wenn du mich befreist und wenn du mich erlöst, ich werde dir gehorchen. Verstockte erleben die Gottesgnade ganz schnell, sind meistens wahrscheinlich Sanguiniker. So, hallo. Aber die vergessen auch wieder schnell. Ist genau das, was in der Bibel heißt, etliches fiel auf steinigen Boden, geht schnell auf. Oder unter den Dornen geht schnell auf, weil da viel Humus ist. Aber dann ersticken diese Dinge. Ein paar Minuten sind sie wach und dann schlafen sie wieder weiter. Dann brauchen sie wieder so einen Todesstoß. Oh, mein Herz setzt aus. Ich kann nicht mehr. Geschwister, betet für mich. Schnell alle Ältesten zusammenrufen. Ich kann nicht mehr. Jetzt, ich bin schon in der Ewigkeit. Und dann ist es wieder vergessen, die Ewigkeit. Und dann fragst du, ja, warst nicht gestern in der Ewigkeit? Ach, weißt du, alles vorbei. Geschwister, wir sollten mit der Gnade Gottes nicht spielen. Irgendjemand hat so einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Oder der Tod war bei ihm und er sagt, nein, Tod, du kannst mich noch nicht holen, ich bin noch nicht reif zum Sterben. Dann sagt er, was willst du denn da? Also, ich muss dich holen. Also du kannst ja nicht hier ewig bleiben. Wenn du mich holen willst, dann melde dich dreimal an. Hat er mit dem Teufel so einen Vertrag gemacht mit dem Tod. Dann melde dich dreimal an. Und dann hat er einmal einen ganz schweren Autounfall gehabt. Und das dachte, oh Gott, also bitte jetzt. Und er wusste ganz genau, was mit ihm passiert ist. Dann das nächste Mal hat er wieder eine Krankheit gehabt und so weiter. Und dann das dritte Mal kommt der Tote und sagt, komm mit. Dann sagt er, das ist nicht wahr. Du musst erst mal dreimal zu mir kommen. Sagt er, war das erste Mal der Autounfall. Du warst der Ewigkeit ganz nah. Du warst vor den Toren der Ewigkeit. Ich wollte dich, das war eine Warnung. Dann diese andere Sache, das war auch eine Warnung. Und jetzt dreimal. Und das ist jetzt eine Warnung. Dreimal habe ich dich gewarnt. Und wir werden alle gewarnt. Wir werden alle gewarnt. Niemand geht über diesen Planeten Erde, der nicht gewarnt wurde vor der Ewigkeit. Du brauchst keinen Pakt mit dem Teufel schließen oder mit dem Tod. Jeder von uns, da klopft er mal an und sagt, jetzt bestelle dein Haus. Ordne deine Dinge in deinem Leben, was zu ordnen ist. Gott verstockt und Gott öffnet. Der Mensch in der Hand Gottes. Die Leute, die es hören, die aufnehmen, gerne aufnehmen und so weiter, die segnet Gott auch. Weißt du, und dann gibt Gott wieder was Neues hinein und dann hast du wieder Stoff. Kannst weitermachen. In Daniel Kapitel 11, lass uns Daniel Kapitel 11, das ist vom Antichristen da die Rede, Vers 32 bis 35, ich lese nur aus dem Zusammenhang. Er bringt die Menschen, also der Antichrist, die nicht fest im Glauben sind, mit List und Tücke so weit, dass sie ihren Glauben aufgeben. Und ich könnte jetzt weiter sagen, ihre Erfahrungen aufgeben. Also der Antichrist bringt es mit List und Tücke so weit, dass die Menschen, die nicht fest im Glauben sind, ihre Erfahrungen aufgeben, ihre Erkenntnisse aufgeben, ihre Segnungen aufgeben, die nicht fest im Glauben sind, dass sie irre werden. Aber dies, heißt es dort weiter, die fest mit ihrem Gott verbunden sind, lassen sich nicht irre machen. Auch wenn ein Engel vom Himmel erscheint, auch wenn ein Apostel erscheint, auch wenn Propheten erscheinen in ganzen Legionen, sie lassen sich nicht irre machen. Auch wenn sie träumen und wenn sie was lesen oder sehen oder merken, sie lassen sich nicht irre, weil sie mit Gott verbunden sind. Männer, denen Gott Weisheit geschenkt hat, verhelfen vielen aus dem Volk zur rechten Einsicht. Dafür werden sie verfolgt, geplündert und während der Verfolgungszeit erfahren sie wenig Hilfe. Aber andere schließen sich ihnen nur zum Schein an. Das Volk Gottes muss also geprüft werden, damit es am Ende rein und geläutert werde. Du denkst, du bist aus der Knetmasse raus. Das nächste kommt jetzt, der Backofen. Der Töpfer. Was macht der Töpfer? Du wirst im Ofen. Da wirst gebrannt. Bisschen getrocknet zuerst mal. Wirst du auf die Seite gestellt zum Trocknen. Das ist wie Gottes Hand an uns arbeitet. Gott lässt uns trocknen. Du trocknest bis auf Mark und Bein aus. Und das, oh Gott, verstehst du, früher, da war ich noch so grün, da sangen die Vögel noch und dann, da war so wunderbar, Engel kamen und gingen und so weiter, was erlebe ich jetzt? Dürre, Dürre, Dürre. Dann sagt der Herr, weißt du, das ist nur eine Vorbereitung für den Backofen. Das ist nur die Vorbereitung. Verstehst du, stell dir mal vor, wenn du so als feuchter Topf in den Backofen reinkommst, da zerfällst du. Da wird aus dir nichts Gescheites. Aber der Herr lässt dich zuerst trocknen. Deshalb, Geschwister, Dürrezeiten im geistlichen Leben sind auch Segenszeiten. Dürrezeiten. Dürreperioden. Der Herr lässt dich austrocknen. Und dann erst wird gebrannt. Wenn ich so in südlichen Ländern bin, unser Jarek, ein bisschen dunkler als wir die anderen übrigen. Weißt du, wenn ich so in Philippinen bin oder in Indonesien und in diesen Ländern oder Indonesien habe, dann macht man mir immer Scherze. Uns Weiß hat, lieber Gott, in den Ofen reingesteckt und zu früh rausgeholt, deshalb sind wir so blass. Unsere afrikanischen Geschwister, dann sagt er, nächstes Mal stelle ich den Backofen etwas länger und schiebt dann die Geschwister und lässt uns etwas länger. Und weißt, dann kommt man nachher schwarz raus. Und die richtige Färbung sind die Indonesier. Die sind nicht so lange so mittendrin im Ofen drin gewesen. Wie lange warst du im Ofen? Bleich. Zu früh rausgeholt. Geschwister, zu früh rausgeholt ist auch nichts. Zu lange drin geblieben ist auch nichts. Gott weiß, wie lange er uns im Backofen drin stecken lassen soll. Oder in diesem Brennofen. Er weiß es. Das ist alles die Hand Gottes. Du verkohlst nicht. Brauchst keine Sorge haben. Und wie auch immer. Die Hand Gottes. Wenn Gott wirkt, ist so wichtig, dass wir in der Hand bleiben. Herr, mach du mit mir, was du willst. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. In der Hand Gottes zu fallen. Es ist gefährlich, in der Hand Gottes zu fallen. Wenn die Hand Gottes über einen kommt, das ist schlimm. Da ist in Apostelgeschichte 13, Vers 11, da ist die Sache vom Elimas. Die Hand des Herrn kommt über dich, sagt Paulus. Weißt du, dieser Widerstand ihm im Glauben, in der Predigt. Der hat gesagt, nein, das ist nicht so, das darf nicht so sein, das wollen wir nicht, ich bin Jude und was es auch immer ist. Der hat den Sergius Paulus da bezirst und hat Paulus gesagt, die Hand Gottes kommt über dich. Weißt du, die Hand, die einen rettet, die Hand hat den Elimas blind gemacht für eine gewisse Zeit. Plötzlich sieht er nichts mehr. Elimas. Plötzlich sieht er nichts mehr. Dieselbe Hand, die Sergius Paulus die Augen öffnete und sich bekehrte und Paulus so begeistert ist, dass er sagt, und ab sofort heiße ich auch Paulus. Nein, von da an hieß Paulus Paulus. Apostelgeschichte 13. Das war sein erster Bekehrter, seine erste Frucht in Europa, in Zypern. Und der andere wird blind. Das ist die Hand Gottes. Also es ist schrecklich, wenn man Gott widersteht, dem Wirken des Geistes widersteht. Wir haben in Süddeutschland eine liebe Schwester gehabt, da sind Leute hingefallen und geruht im Geist. Ich lasse es dahin, ob das gut oder schlecht ist, nützt es oder nichts nützt es. Also das lasse ich mal offen. Also manchen nützt es, manchen nützt es nichts. Aber da war eine Schwester da und die war meine Klavierspielerin damals. Die hat gesagt, Bruder, mal tut es das, was da passiert. Ich kann das nicht nehmen und ich gehe nach vorne und ich lasse mich nicht umwerfen. Und die ging nach vorne und der Pastor betet mit ihr. Das war Bruder Vainio aus Finnland. Und ich habe gar nicht darauf geachtet. Plötzlich kommt es so zu mir. Und ich sage, Dorothea, was ist mit dir los? Ich bin steif. Ja, seit wann hast du? Ja, seitdem Bruder mit mir gebetet hat. Ich bin steif. Und hopf so. Ich bin steif. Habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Ja, weißt du, ich glaube, ich habe mich an Gott versündigt. Weißt du, das Wirken des Heiligen Geistes war so. Es gibt mancherlei Kräfte. Gott wirkt so, bitte, wenn es ihm recht ist und wenn er das nicht anders die Leute klein kriegt, dann soll er es so machen. Wenn er sie nicht auf die Knie kriegt, dann legt er sie flach. So, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Schwester, jetzt stellst du dich wieder hin und wenn er wieder für dich betet, lass dich mit ihm beten und sagst, Herr, ich tue Buße, verzeih mir. Und der geht wieder hin und von dem Moment kann sie wieder laufen. Aber das war für mich so gravierend, steif geworden. Und zwar ganz dick, du konntest die Hand nicht mehr bewegen, gar nichts. Die ist richtig regelrecht steif geworden. Liebe Schwester, widerstehe nicht dem Heiligen Geist. Du hast keine Ahnung, was der Heilige Geist alles tut, was er tun möchte. Manche kriegt er nicht anders klein. Und manche wird er manchmal nicht fertig, du musst geknetet werden. Das ist Kneten. Also Gott bewahre uns davor. Es ist schrecklich. Man wird blind. Oder die Hand Gottes, wenn du Gott wegläufst, Jona, Sturm. Verstehst? Plötzlich Probleme, nur noch Probleme. Wenn man Gott nicht spurt und Gott gehorcht und so weiter, ist die Hand Gottes gegen einen. Du kämpfst, du musst vorstellen, die Hand, die das ganze Universum zusammenhält. Du gehst gegen diesen allmächtigen Gott und drückst und versuchst mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Keine Lösung, keine Antwort, keine Reaktion. Die Hand Gottes. Reinhard Bonnke wurde einmal in einem Interview gefragt, Herr Bonnke, Sie haben nichts gespart. Oder von was wollen Sie leben? Wie machen Sie Ihre Altersversorgung? Und so weiter, dieser Journalist, weltlicher Journalist, dann sagt er, ja, ich lebe von der Hand in den Mund. Ja, so sieht es aus, dass Sie so leben, von der Hand in den Mund. Aber sagt er, wissen Sie, aus der Hand Gottes in den Mund. Aus der Hand Gottes in den Mund. Wenn Gott einen füttert, ist ganz was anderes. Wenn Gott einen versorgt, ist ganz was anderes. Sonst, wir leben alle wirklich von der Hand in den Mund. Aber von der Hand Gottes. Ist ganz was anderes. Ganz was anderes, wenn die Hand Gottes uns versorgt. Hier nochmal, wir haben ja letzte Woche schon das gehabt mit dem Hebräer Kapitel 10. Wer einmal die Wahrheit erkannt hat, wer einmal Gott gespürt hat, wer einmal Gott erlebt hat, an wem Gott mal gearbeitet hat, wem Gott mal schon geformt hat, wem Gott schon ein Format angebracht hat, so ein Profil gegeben hat. Und dann, musst du dir vorstellen, ist alles für die Katz. Das ganze Profilieren, das ganze Entwickeln, die ganze Ausbildung, das ganze Studium, die ganze Vorbereitung, da bist du schon eine so schöne Vase und du missratest in seine Hände. Alles wieder von vorne anfangen. Wie oft hast du in deinem Leben schon von vorne angefangen? Ich würde vielleicht sagen, Leute, die Gemeinde gewechselt haben, schon viele Gemeinden gewechselt haben, in viele Gemeinden gewesen sind, also die haben immer wieder von vorne angefangen. Und es ist schlimm, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst. Eigentlich müsste unser Leben sein eine ständige, permanente Fortsetzung. Und wachsen in der Gnade Gottes, erwachsen werden, mündig werden, aber immer wieder das ABC von vorne, immer erste Klasse. Immer Glaubensgrundkurs. Immer wieder Taufe, Handauflegung und all dieses drumherum. Einfach kontinuierlich aufsteigen. Den Sohn Gottes mit Füßen treten. Da ist die Rede. Wie tritt man den Sohn Gottes mit Füßen? Hebräer 10, 29. Wenn man das Gesetz Moses verwirft, oder wer das Gesetz Moses verwirft, der muss ohne Erbarmen sterben. Nach Aussage von zwei Zeugen hin. Wie viel mehr wird eine schlimmere Strafe der erleiden, der meint, oder wird derjenige erleiden, der schuldig geworden ist, der erachtet, dass der Sohn Gottes, der also den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat. Also das ist in diesem, ist jetzt eine Kombination von mehreren Versen, von dem ganzen Abschnitt hier. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat. Wie tritt man den Sohn Gottes mit Füßen? Indem ich ihn darunter werfe und ihn zertrample, einfach Jesus hinschreibe und drauftrete, oder das Bild Jesu nehme und zertrample, das Kreuz nehme und zertrample. Wie trete ich den Sohn Gottes mit Füßen? Wir haben ja von der Hand gesprochen, aber jetzt auch die Füße, beides gehört zusammen. Indem man mit Füßen abstimmt. Ihm die Gefolgschaft verweigert, wie Judas. Ihm nicht mehr nachfolgt. Oder der reiche Jüngling ging traurig davon. Der verlorene Sohn von zu Hause weggegangen. Der hat mit Füßen abgestimmt. Ihn nicht ernst genommen. Und das hat Konsequenzen. Wie viel mehr? Jesus weint über Jerusalem und sagt, ich wollte euch versammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und 70 nach Christus kam das Gericht, die Zerstreuung und bis zum Holocaust. Und dann sagt das Wort Gottes, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest geworden ist. Das Herz muss fest werden. Und wir müssen unsere Position erkennen, wenn du jedes Mal neu verpflanzt wirst. Ein Gärtner, der Obstbäume zieht, der kriegt nie gescheite Ernte, wird nie ernten, wenn er da mal 3 Jahre Baum hat und dann wieder ausgrabt und woanders wieder einpflanzt und wieder einpflanzt und wieder einpflanzt und so weiter. Er wird nie Frucht ernten. Und du wunderst dich, warum ist mein Leben so fruchtlos? Weil man nicht die Gnade Gottes richtig genützt hat. 5. Mose 32, 35, da heißt es, und da möchte ich auch noch ein paar Gedanken zu diesem Thema in die Hände Gottes fallen, was das wirklich bedeutet. Der Sünder, ich möchte jetzt noch über den Sünder sprechen, in den Händen eines zürnenden Gottes. Bitte verzeiht mir, aber das steht so drin in der Bibel. In den Händen des zürnenden Gottes. 5. Mose 32, 35. Ich werde bald an ihnen Rache nehmen. Es geht ja um Israel und den Fluch. Gott sagt, ich lege Segen und Fluch vor euch. Beides ist offen für euch. Für beides könnt ihr euch entscheiden. Beides will ich euch geben, sowohl das als auch das. Und ich werde bald an ihnen Rache nehmen und sie für ihre Bosheit bestrafen. Noch kurze Zeit, dann kommt ihr Untergang. Ihr Ende ist nicht aufzuhalten. Und dann sollte man weiterlesen in diesem Kapitel, dass die Abrechnung kommt und so weiter. Und dann sagt Gott, ich überschütte sie mit Plagen. Sie werden vor Fieber, Pest und Hunger sterben. Das ist die linke Hand. Ich habe immer noch bisher von der rechten gesprochen. weil ihnen Einsicht fehlt, weil sie töricht handeln, die Ungläubigen erkennen den Herrn nicht mehr und so weiter. Und sogar die Ungläubigen, sagt der Herr hier in diesem Abschnitt, die erkennen sogar mehr als mein Volk. Wenn ich so 5. Mose 32 lese, sogar die Ungläubigen sind vernünftiger, logischer. Sie erbittern mich und ich kränke sie und strafe sie durch aufgeblasene Menschen. Ich ziehe mich nur zurück, sagt Gott. Sie werden sehen, wohin das hinführt. Ich ziehe mich zurück. Wenn Gott eine Minute dich und mich verlässt, wir leben aus der Hand Gottes. Wir leben vom Tisch des Herrn. Wenn Gott seine Hand nur zurückzieht, wenn Gott nicht mehr über uns winkt und seine Hand erhebt, ist aus mit uns. Er muss nur einmal sagen, halt. Und dann ist aus mit uns. Deshalb die Hand Gottes. Wenn Gott seine Hand von uns wegnimmt, sind wir gottlos. Können wir noch so fromm sein, da können wir immer noch beten und Vater unser aufsagen, runter, vorwärts, links und rechts und rauf und nach vorne und nach hinten. Dann nützt es alles nichts. Wenn Gott seine Hand zurückgezogen hat, ist die Hand Gottes mit deinem Leben. Die Rache ist mein, sagt der Herr, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß ausgleiten. Das ist nicht sofort, zu seiner Zeit. Denn die Zeit ihres Unglücks ist noch nicht, ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. 5. Mose 32, 35. Ihr Fuß wird zu bestimmten Zeit ausgleiten, ausrutschen. Sie kommen in Schleudern. Sie kommen vom Weg ab, kommen zu Fall. Also wenn Gott seine Hand, seine schützende Hand wegzieht, werde es nie vergessen, ich fahre mit dem Auto. Weißt du, wie manche junge Leute sind, und das war ich auch einer, leichtsinnig. Und es war Frühling, dachte ich, es ist ja kein Winter mehr, kein Glatteis. Und ich fahre so schön im Bayerischen Wald runter und plötzlich habe ich meine Halt verloren. Plötzlich, das Auto schlittert hin und her, Glatteis. Und ich sage, Herr, hilf. Und ich habe zum ersten Mal, ich habe es nur ein einziges Mal sowas erlebt, plötzlich sehe ich zwei Hände, die nehmen mein Steuer. Und plötzlich stehe ich wieder und habe wieder Boden unter die Füße und fahre zwei Hände. Wir kommen in Schleudern manchmal, aber wir müssen nur ganz schnell rufen, Herr, hilf mir. Und ich sehe diese, ich habe praktisch nur abgeschnittene Hände gesehen, aber diese Hände, ich war machtlos. Mein Lenkrad hat sich selber verwaltet. Mein Lenkrad hat sich selbst gesteuert. Diese Hände haben es gesteuert. Und das brauchen wir in unserem Leben, dass der Herr ins Steuer hineingreift, weil wir sonst, wir können das Ding nicht abfangen. Du kannst dein Leben, wenn es einfach mal anfängt zu rutschen, wenn es einfach mal zu schleudern, du kannst dein Leben nicht mehr in den Griff kriegen. Wenn wir einmal abwärts fahren, abwärts stürzen, wir können uns selber nicht mehr helfen, vergiss das alles, da kannst du nur sagen, Herr, hilf mir. Und in dem Moment, wo du rufst, Herr, hilf mir, weißt du, was da passiert? Die ausgestreckte Hand Gottes und holt den sinkenden Petrus wieder raus. Ist das nicht schön? Der sinkende Petrus. Und plötzlich steht dieser sinkende Petrus wieder mit Jesus auf dem Wasser und wandelt auf dem Wasser. Herr, hilf mir. Wir kommen in Situationen, wir geraten in Situationen, wir sind genauso wie die alten Israeliten, genauso dumm und genauso faul und genauso träge und genauso lässig und genauso gleichgültig und genau, wir sind, weißt du, wir können über den Pharao schimpfen, wie wir wollen, wir sind genauso. Also, Gott redet, wir sind dabei. Schweigt er mal ein paar Minuten, wir sind nicht mehr da und wir haben alles vergessen. Weißt du, uns geht's vielleicht zu gut. Ein Bruder aus Russland hat mir mal erzählt, er ist so traurig, er wünscht sich den Kommunismus wieder. Kannst du sowas vorstellen? Pastor, Prediger, Bischof, der sagte, weißt du, wir waren unter Druck. Wir wussten nicht, ob wir lebendig nach Hause kommen. Wir sind beobachtet worden. Wir haben keinerlei Freiheit gehabt. Wir haben uns in den Wäldern versammelt. Aber wir waren ein Herz und eine Seele. Und wir sind gewachsen. Und Gott war mit uns. Und wir haben Zeichen und Wunder erlebt. Was wir jetzt haben, wir haben Freiheit, aber die Leute wollen nur noch Dollar und Euro. Ich wünsche, wir hätten nochmals Verfolgung. Wir hätten nochmals Trübsalzeit. Ich habe gedacht, Bruder, was denkst du? Aber weißt du, wir müssen, der konnte es vergleichen, weißt du, und sagst, wir haben eine Spaltung nach der anderen, da entstehen lauter, dass jetzt sogar die Regierung in Russland eingreifen muss und sagt, Schluss mit den ganzen Sektenwesen. Weil alles nur noch humanitäre Hilfe, etc., etc., etc. Weißt du, die Freiheit ist schön, aber mit der Freiheit muss man umgehen können. Die Freiheit ist schön, aber mit der Freiheit muss man umgehen. Deshalb heißt es weiter in Hebräer Kapitel 10, lasst uns aufeinander Acht geben. Gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, damit niemand zurückbleiben möge und den Tag Christi verpasse. Die Hand Gottes, greif ein, Herr. Rette, dann sind wir gerettet. Zieh uns raus, dann sind wir draußen. Die Hand des Herrn. Eines Tages, und das ist mir heute beim Beten so groß geworden, eines Tages wird Jesus wiederkommen und er wird seine durchbohrte Hände zeigen. Diese Hände. Und ich, beim Beten hier, als was wir hier gesungen haben, danke Jesus und so weiter, hat Gott mir ein Bild gegeben. Und dieses Bild war, der Herr kann nichts tun. Wenn er dir helfen will, sieht er dich durchbohrte Hand. Wenn er dich segnet, sieht er durchbohrte Hand. Nicht nur, dass du ihn sehen wirst, dieser Bruder, der sieht es. Nur deswegen segne ich dich, weil meine Hände für diesen armen Kerl durchbohrt wurde. Weil ich für ihn gelitten habe, weil ich für ihn einen so hohen Preis bezahlt habe. Herr, ich kann ihn nicht fallen lassen. Ich kann ihn nicht verloren gehen. Ich kann ihn nicht aufgeben. Ich kann ihn nicht abschreiben. Ich kann das nicht. Diese durchbohrte Hände. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Herr, bist es du gewesen? Jesus sagt zu Judas, bist du's? Du auch? Und jetzt, wir werden sagen, Herr, bist du's? Ich wusste gar nicht, dass deine Hand ständig mich überall begleitet hat, dass deine Hand mich von allen Seiten umgeben hat, dass du mich gehalten hast. Es gab ein schönes Bildchen. Da war so eine große, starke Männerhand, so eine richtige Bratze. Und dann so ein kleines Küklein. Kennt bestimmt diese Postkarte. So, du hast es noch. So kleines Küklein, Osterküklein. Und weißt du, diese starke Hand kann zudrücken und das Küklein ist weg. Und diese Hand kann dieses Küklein halten. Und du bist so ein Küklein in der Hand Gottes. Du bist eine Hoffnung in der Hand Gottes. Und Gott kann zudrücken. Ist aus. Wenn Gott seine Hand zudrücken würde über mein oder dein Leben, vergessen wir es. Aber er hält uns in seiner Hand. Er trägt uns in seiner Hand. Noch eine kurze Zeit. Noch eine kurze Zeit und dann ist es soweit. Gottes Hand schließt auf, Gottes Hand schließt zu und er wird uns nie vergewaltigen. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 23 bis 31, aber ich lese nicht alles, nur Auszüge. Herr, strecke deine Hand aus, diese durchbohrte Hand. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Gib deinem Knecht, deinen Dienern Kraft, die Botschaft mutig und entschlossen zu verkündigen. Hilf uns, Kranke zu heilen und andere Wundertaten im Namen deines bevollmächtigten Dieners zu tun. Du solltest die Hand Gottes anrufen. Hand Gottes, hilf mir. Hilf mir, anderen zu helfen. Hilf mir, anderen zu geben. Hilf mir, anderen zu dienen. Hand Gottes, hilf mir. Hilf mir, andere zu heilen. Du hast deine Hände bekommen. Und das ist für mich die Hand Gottes. Gott wirkt in Zusammenarbeit mit uns. Wir sind der verlängerte Arm Gottes. Bete nicht nur, sondern handle. Und die Apostel beten, Herr, bewege deine Hand, bewege uns, zeig uns, wo wir hingehen sollen. Und dann, Herr, ich möchte der verlängerte Arm sein. Du reichst nicht von dort bis zu ihr. Aber wenn ich meine Hand auch noch ausstrecke und noch vielleicht fünf andere, so eine richtige Handkette bilden, da kommt es schon hin. Und Geschwister, das ist, dass wir für die Gläubigen beten, für Menschen eintreten. Weißt du, ich kann von hier bis zum Peter da hinten nicht hinkommen. Aber wenn wir alles hinstellen und jeder so einander die Hand geben und diese verlängerte Arm des Herrn, die Gemeinde ist der verlängerte Arm des Herrn. Herr, lass Zeichen der Apostel beten. Petrus und Johannes schon zu zweit, was glaubst du, sind schon 2 Meter weit. Der Arm des Herrn ist 2 Meter lang. Vom Herrn und dann die Kraft geht durch. Und da muss nur einer an Gott angeschlossen sein. Und das Gesetz der Elektrizität ist so, wenn du da am Starkstrom bist. Und das geht weiter. Das geht weiter bis nach hinten. Und der kriegt hinten so einen Schlag, dass er einen Purzelbaum schlägt und am Ziel gleich ankommt. Die Hand Gottes. Und alle die, weißt du, der Strom Gottes will durch uns fließen. Der Strom Gottes will durch uns fließen. Bewege. Wir müssen darum beten. Weißt du, Gott bewegt nicht seinen Arm, ohne dass wir ihn bitten. Herr, öffne deine Hand. Lass los, Herr. Wir müssen Gott darum bitten. Ohne uns macht Gott nichts. Könnte, will aber nicht. Weil wir seine Agenten hier unten sind. Wir sind sein Bodenpersonal. Gott wird uns nie vergewaltigen. Er wird uns nie mit Gewalt befreien. Wenn du nicht willst, bleib. Er wird uns nie mit Gewalt segnen. Er wird uns nie mit Gewalt erretten. Er wird uns nie mit Gewalt heilen. Er wird uns nie mit Gewalt beschützen. Er wird uns nie mit Gewalt festhalten an irgendetwas. Er wird uns nicht mit Gewalt reich machen. Er wird uns auch mit Gewalt nicht glücklich machen, stark oder froh. Er wird uns nie und nimmer vergewaltigen, ihr Lieben. Er tut nur das, was wir ihm erlauben zu tun. Worum wir ihn bitten. Wenn ich nicht will, keine 10 Pferde bringen mich wohin. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Begrenze deinen Gott nicht. In Joel Kapitel 2, ganz schnell noch, Vers 18, und noch die paar Verse. Da erwacht im Herrn die brennende Liebe für sein Land und sein Volk. Und er antwortete: Verlasst euch darauf, ich gebe euch so viel Korn und Wein und Öl, dass ihr euch daran satt essen könnt. Ihr werdet die Völker nicht mehr zum Spott dienen. Denn ich rette euch vor dem Feind aus dem Norden, seine Vorhut vertreibe ich ins Tote Meer und seine Nachhut ins Mittelmeer. Ist das nicht großartig, was Gott macht? Also wenn Gott einen berührt, wenn die Salbung Gottes da ist, wenn dieser Strom Gottes fließt, dann vertreibt er und du bist kein Spott mehr. Vielleicht bist du im Augenblick immer noch zum Gespött. Guck mal an. Betbruder, Betschwester. Guck mal, was ist mit ihnen los und so weiter. Du bist zum Gespött. Aber der Herr sagt, verlasst euch drauf. Ich gebe euch und Gott wirkt. Wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, passiert Unbeschreibliches. Und dann heißt es, sein ganzes übriges Heer jage ich in die Wüste und dass es vernichtet wird. Die Leichen werden die Luft mit ihrem Gestank erfüllen und dergleichen. Also Gott gibt wieder Hoffnung. Wenn wir uns an Gott festhalten, an dieser Hand, Herr, ich kann nicht. Halte mich, schütze mich, bewahre mich, segne mich. Herr, führe mich. Und du wirst, Johannes 1, Vers 51, du wirst noch größer sehen als dieses, wenn die Hand Gottes mal über dein Leben ist. Du bist erstaunt und verblüfft, was aus deinem Leben alles wird. Gott vergrößert dein Leben. Gott verstärkt dein Leben dann. Weißt du, dann hast du so Rückendeckung. Von hinten wirst du dann geschoben, vorgeschoben. Gott verklärt dein Leben. Dein Volk, Jesaja 60, 21 und folgende. Dein Volk wird gedeihen wie ein Garten, den ich selbst gepflanzt habe. Ich zeige an ihm meine Schöpfermacht, damit meine Herrlichkeit allen Völkern sichtbar wird. Es wird wachsen und stark werden. Noch die kleinste Sippe, stell mal vor, kleinste Sippe. Ja, meine Sippe ist schon ein bisschen größer geworden inzwischen. So, aber die kleinste Sippe wird 1000 Glieder zählen. Kannst du dir vorstellen? Die kleinste Sippe. Wenn die Zeit gekommen ist, ich werde dies unversehens herbeiführen, spricht der Herr. Ich werde herbeiführen. Die Hand Gottes führt herbei. Die Hand Gottes fügt hinzu. Die Hand Gottes baut auf. Die Hand Gottes, der Mensch in der Hand Gottes, erlebt gewaltige Dinge. Und selbst die Totenwelt, Gott holt sogar aus der Totenwelt die Dinge zurück, was schon längst abgestorben ist, schon längst abgeschrieben ist, schon längst vergessen ist. Gott bringt alles hier zurück. Gott funktioniert, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Wenn wir sagen, ja, Herr, du musst nicht viel machen. Zwei Gebete, die auf jeden Fall greifen oder funktionieren. Oder ein Gebet auf jeden Fall. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und du kannst die Hand Gottes herbeirufen, herbeizaubern, herbeiflehen, herbei, was weiß ich wie noch. Ich werde eingreifen. Herr, hilf mir. Willst du das tun? Herr, hilf mir. Und schon, also ich kann es nicht fassen, dieser Petrus, Wasser steht bis zum Hals. Herr, hilf mir. Hätte länger gewartet, viele Gotteskinder warten, bis sie nur noch der Haarschopf rausguckt. Aber warte nicht so lang. Wenn du merkst, es geht abwärts. Wenn das Wasser dir bis zum Bauch steht, reicht's. Dann solltest du sagen, Herr, entweder eine Schwimmweste oder du. Herr, hilf mir. Und dieser Petrus wandert. Und weißt du, Herr, hilf mir, dass ich nicht auf die Wellen schaue. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf die Probleme schaue. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf die Krankheit schaue. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf die Menschen schaue. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf die Umstände schaue. Herr, hilf mir, dass ich nicht auf das Umfeld schaue. Herr, hilf mir. Zu was soll der Herr helfen? Also der Herr hat rausgezogen und der stand da. Preis Gott. Lass uns aufstehen. Du musst die Hand des Herrn ergreifen. Weißt du, solange du die Hand des Herrn noch nicht ergriffen hast, hast du noch nichts begriffen. Die Hand des Herrn ergreifen ist so wichtig. Und wenn er dich hält, du kannst natürlich sagen, nein, danke, Herr. Weißt du, ich bin mit meinem Sohn in Schottland und ich lege meinem Sohn so den Arm um und sage, Papa, bitte nicht, ich bin nicht schwul. Verstehst? Das hat mir so weh getan. Ich habe ihn lieb gehabt. Ich wollte ihn noch einmal war so richtig lieb haben in Schottland und so weiter im Auto sitzen zu uns heute Abend. Weißt du, und dem Heiland tut es weh. Der Herr möchte dir seine Liebe zeigen, seine Hand so über die Schulter legen. Mein Kind, du gehörst mir, ich bin dein. Und du sagst, nein, Herr, bitte nicht, ich bin nicht schwul. Das ist traurig. Gott möchte seine Liebe dir zeigen. Na, er hat es verstanden. Er wollte sagen, ich bin erwachsen, bitte, ich will nicht mehr schmusen. Aber wir bleiben Kinder Gottes bis ans Ende. Amen. Und wir werden von ihm getragen. Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Stell dir mal vor, eine alte Oma wird heimgetragen als Braut über das Portal des Himmels. Ist doch nicht herrlich? Wir werden getragen bis ins hohe Alter. Vater, ich danke dir, dass deine Hände über uns sind. Deine ausgebreiteten, segnenden Hände. Und Herr, wenn es auch manchmal die linke ist, auch wenn es manchmal uns nicht so gefällt und so passt, aber wir wissen, wir sind in deinem Willen. Und wir möchten nirgendwo sein, außer in deinen Händen, Herr. Wir möchten nirgendwo anders sein, außer in deinen Händen. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, ich möchte nirgendwo anders sein, als in deinen Händen. Und ich möchte mich nie und nimmer von deiner Hand lösen. Halte mich fest mit deiner Hand. Wenn du mich hältst, werde ich gehalten. Halleluja. Amen. Peter, was haben wir zum Singen? Ich traue auf dich. Traue Gott zu, dass er dich durchbringt. Dass er dich ans Ziel bringt. Dass er dich begleitet bis ans Ende. Und wenn du nicht mehr laufen kannst, trägt er dich. Und du wirst durchgetragen. Ich spüre, die Hand Gottes trägt dich seinen durch. Egal wo du bist, egal wie weit du gefallen bist, wie weit du davongelaufen bist. Weißt du, wenn du nicht mutwillig gesündigt hast, wenn du nicht mutwillig einen falschen Weg eingeschlagen hast, wenn du ausgerutscht bist, Gott bringt dich wieder zurecht. Und wir rutschen alle aus. Lass uns ganz ehrlich sein. Es gibt niemanden, der nicht ausrutscht. Wir kommen alle mal vom Weg ab. Wir sind alles. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Paulus. Verstehst du, wir sind alle noch nicht vollendet. Und deshalb, der Herr bringt uns wieder auf den Weg. Hier. Amen. Gott segne uns. Ich traue auf dich. Hier lege ich meinen Geist. In deine Hände lege ich mein Wesen. Lege ich meine Zukunft. In deine Hände lege ich mein Leben. Und weißt du, wenn Jesus das nicht getan hätte, der Vater hätte ihn nicht auferwecken können. Aber er hat ganz bewusst sein Leben in die Hände des Vaters gelegt. Und deshalb hat der Geist des Vaters, hat der Vater ihn auferweckt, weil er bewusst es getan hat. Leg dein Leben ganz bewusst in Gottes Hand. Wir singen es noch einmal. In deiner Hand liegt meine Gesundheit. In deiner Hand liegt meine Kraft. In deiner Hand liegt mein ganzes Leben. In deiner Hand liegen meine Träume, liegen meine Hoffnungen, liegen meine Erwartungen. In deiner Hand lege ich meine Traurigkeit. In deiner Hand lege ich meinen Mangel. In deiner Hand lege ich alles. Und aus deiner Hand lebe ich, Herr. Und ich bin das, was deine Hand mir gibt. Und ist so großzügig. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen. Mein Leben lang, spricht der Herr. Ich traue auf Gott. So viel gemurrt und gemeckert haben. Deine Hand war es. Und Gott, was wir sind wir allein deiner Hände Werk. Halleluja. Wir sind deiner Hände Werk, Vater. Wir haben nur das, was du uns gemacht hast. Und wir werden das sein und bleiben, was du aus uns machst. Aus deiner treuen, liebevollen Hand. Halleluja, Vater, ich danke dir. Wir bleiben das, was deine Hand aus uns gemacht hat. Ein Gefäß zur Ehre oder ein Gefäß zur Unehre. Du machst es. Du bist der Töpfer. Du gibst uns Form und Format. Du gibst uns das Profil, das nötig ist. Halleluja. Danke, Herr. Gelobt seist du, Herr. Lass uns noch diesen Teil singen. Gelobt. Gelobt seist du, Herr. Denn er hat mich, Gott, hindurchgetragen. Wie oft hat sein Finger dir den Weg gewiesen? Wie oft hat sein Finger dich gewarnt? Wie oft hat er dich schützend bewahrt? Wie oft hat der Herr in dein Leben eingegriffen? Danke ihm. Wie oft hat er dich hindurchgetragen? Durchs Feuer, durch Fluten, durch Gefahren. Halleluja, Vater, wir möchten mit einem Dankeschön nach Hause gehen. Deine Hand, oh Gott, wir haben diese Hand nicht verdient, dass sie über unserem Leben ist. Und dass diese Hand die Gemeinde hält und die Gemeinde ans Ziel bringt und nicht nur die Gemeinde, sondern jeden individuell. Vater, ich sage dir Danke. Und wir sagen zusammen auch, Danke, Herr. Amen.